Der Predigttext steht in Matthäus 5, Vers 14 und 16. Matthäus 5, die Verse 14 und 16. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt Folgendes: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein bekannter Text. Und zu dieser Begebenheit, zu diesem Text möchte ich eine Geschichte erzählen. Es gab einmal einen König, sehr fortgeschritten im Alter, und er fing an seine Nachfolge zu denken. Er wollte einen Nachfolger haben unter seinen zwei Söhnen, der diesem Amt würdig war und der auch die Interessen des Königreiches vertreten durfte und konnte. Und er konnte sich einfach nicht entscheiden unter seinen zwei Söhnen, wer der Bessere war. Und so hat er die Weisen des Königreiches versammelt und auch seine beiden Söhne und hat Folgendes gesagt: Ja, ich gebe euch diese 5 Silberstücke und ihr müsst diesen Saal vom Königspalast füllen bis zum Abend. Womit? Das ist eure Sache, aber ich will somit entscheiden, wer von euch der bessere Nachfolger sein sollte. Und die Weisen vom Land haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und so sind die beiden Söhne fortgegangen mit diesen 5 Silberstücken und haben sich auf den Weg gemacht und haben überlegt, wie können wir diesen großen Saal im Thronsaal füllen. Und der ältere Sohn war gerade unterwegs, es war gerade die Zeit des Heuens, die Wiesen waren schon gemäht und das Heu war gerade beim Trocknen und die Bauern waren gerade dabei zu heuen. Und da hat er sich gesagt, das wäre doch die Idee, wenn ich diesen Thronsaal mit Heu füllen würde, das wäre ideal und ich würde nicht mal mein ganzes Geld damit ausgeben müssen. Und so hat er mit den verschiedenen Bauern Absprache gehalten und so wurde das Heu in diesen Thronsaal geliefert, dort aufgestellt. Und als es fertig war und als der Raum gefüllt war, sagte der Sohn zum König, du brauchst gar nicht mehr auf den anderen Sohn warten. Schau, der Königssaal ist voll, ich kann dein Nachfolger sein, ernenne mich doch zu deinem Nachfolger. Aber der Vater sagte, nein, es ist noch nicht Abend, wir werden auch auf den anderen warten. Und so kam es langsam, die Sonne ging langsam unter und der zweite Sohn kam und fragte den König, nimm doch dieses ganze Heu raus aus diesem Königssaal. Ich möchte euch zeigen, was ich gefunden habe. Und das brauchte eine gewisse Zeit. Und dann hat der zweite Sohn einfach Kerzen aufgestellt. Er hat am Anfang, in der Mitte und am Ende des Saals Kerzen aufgestellt. Es war schon Abend und dann hat er sie angezündet und das Licht hat plötzlich den ganzen Königssaal erhellt. Und der Vater war beeindruckt von dieser schlichten, doch sehr wirksamen Idee, das Licht zu benutzen und Kerzen zu benutzen. Und er sagt zu dem Sohn, du wirst mein Nachfolger werden. Denn das Heu ist sicherlich zu gebrauchen, aber es ist doch eigentlich das Licht, das die Menschen heute in dieser Finsternis brauchen. Ja, das Licht. Ich möchte heute euch auch mitnehmen in eine biblische Geschichte, wo eine Person Licht sein durfte für die anderen, die in einer schwierigen Situation waren. Boas. Einer, der in der Linie Davids und auch Christi war. Wir kennen diese Geschichte von Ruth, das ist eine Geschichte mit einem Happy End. Leider verlaufen nicht alle Geschichten in diesem Leben so gut aus. Aber ich möchte euch gerne mitnehmen und wir werden gemeinsam schauen, wie Boas dieses Licht sein konnte für Ruth und Naomi. In Ruth 1, Vers 1 bis 5, ist die Geschichte von Elimelech. Ihr kennt die Geschichte. Elimelech und Naomi hatten zwei Söhne, haben im Land Juda gelebt, in der Stadt Bethlehem. Und das Wort Bethlehem bedeutet im Hebräischen Stadt des Brotes, Haus des Brotes. Diese Stadt hatte einen besonderen Namen und man könnte davon ausgehen, dass in diesem Text sehr viel Brot in dieser Stadt war, aber leider war es nicht der Fall. Es war eine Hungersnot und Elimelech entscheidet, weil es in dem Haus des Brotes kein Brot gibt und eine Hungersnot gibt, entscheidet er nach Moab zu gehen, also am Toten Meer entlang, nimmt er seine Familie mit und sie werden dann gemeinsam nach Moab auswandern wegen der Hungersnot. Und die Geschichte erzählt uns, dass Elimelech nicht lange in Moab gelebt hat, sondern sehr früh verstorben ist. Und er hinterlässt eine Witwe und zwei Waisen. Und diese Waisen, beiden Söhne, wachsen in Moab auf und nehmen sich moabitische Frauen, Orpah und Ruth. Und aber leider sterben dann auch die beiden Söhne. Vielen Dank. Das ist ein Frosch im Hals. Dankeschön. Und leider sterben auch die beiden Söhne. Und jetzt haben wir drei Witwen ohne AHV-Rente, ohne Sozialversicherung, die am Ende ihrer Existenz überleben müssen. Und damals war es schwieriger und sicherlich auch als heute. Und Naomi weiß nicht genau, was sie machen muss. Der Text sagt uns in Ruth 1, 6 bis 7, sie hat gehört, dass im Haus des Brotes ist erneut Brot zu finden. Und sie sagt sich, wir werden von Moab zurück nach Juda, nach Bethlehem gehen. Und so verließ sie, wie unser Vers 7 sagt, so verließ sie den Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Die beiden Schwiegertöchter, Orpah und Ruth, wollten sie begleiten, aber Naomi spricht ihnen zu und Orpah geht dann ihrer Wege und Ruth folgt ihr mit bis nach Bethlehem. Sie kommen zurück, Naomi nach längerer Zeit, wo sie in Moab war, und es ist die Zeit der Gerstenernte. Und sie, wie das damals in Israel der Fall war, hatte man soziale Gesetze in Israel, wo unter anderem, wenn man die Ernte gemacht hat, sollte man die Ernte nicht zu ausführlich machen, sondern man sollte ein paar Gaben links und rechts liegen lassen für die Personen, die sozial am Rande der Gesellschaft waren. Und so geht Ruth und macht das Gleiche. Sie lest Gaben auf im Feld von Boas, ohne zu wissen, wer Boas war. Und sie begegnet Boas, der sehr gnädig und sehr gutwillig zu ihr spricht. Boas sagt ihr, bleib doch auf meinem Feld. Und hier in Ruth 2, 8 bis 10 sagt Boas Folgendes zu ihr: Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Ja, die Fremden, die Waisen, die Witwen waren in diesen sozialen Gesetzen, die damals in Israel bestimmt waren, um sie vor Missbrauch, diese Lage auszunutzen, geschützt. Und Boas geht noch einen Schritt weiter. Er schützt auch Ruth vor Missbrauch auf den Feldern. Er hat seinen Knechten geboten, dass niemand sie antasten soll. Und wir sehen hier in Boas eine gutmütige Person, die das Leid anderer sieht und die Armen auch in seinem Blickfeld behält und ihnen Gutes tut. Naomi kommt zurück nach Hause und dort stellt sie fest, Ruth kommt nach Hause und Naomi stellt fest, dass Boas nicht nur ein gutmütiger Mensch ist, sondern auch ein entfernter Verwandter von Elimelech. Und somit ein Goel, ein Erlöser, ein Löser von der Familie Elimelech ist. Und unter diesen israelischen sozialen Gesetzen war auch dieses Gesetz, das wir in 3. Mose 25 finden, wo wenn jemand verarmt war und jemand Verwandte hatte, dann konnten die Verwandten diesen verarmten Familienmitglied oder dieses Familienmitglied freikaufen. Und das war dieser Akt des Goels, dieses Lösers, dieses Erlösers. Und Boas hatte diese Rolle und hat sie dann auch wahrgenommen. Wir wissen, dass Boas später nicht nur das Feld oder das Land, was Elimelech gehörte, zurückerworben hat, sondern er hat auch noch Ruth geheiratet und hat somit dann auch Nachkommen Elimelechs geben können. Und wir wissen, dass in dieser langen Linie David, also Obed, ist aus dieser Ehe geboren und er war der Großvater Davids und auch ein Vorkommen von Jesus. Aber wir haben auch noch andere Gesetze, soziale Gesetze, die beeindruckend sind, wie Gott sich den Armen in der israelischen Gesellschaft zugewendet hat. Wir haben hier zum Beispiel, alle 7 Jahre gab es ein Sabbatjahr, wo Leute, die in Sklaverei gefallen waren, freigemacht wurden oder entlassen wurden aus der Sklaverei. Wir lesen hier in 5. Mose 15, 12 bis 15, eines dieser sozialen Gesetze, wo Gott ein Gesetz gibt und das folgende heißt, wenn dein Bruder ein Hebräer oder eine Hebräerin sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihm reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deinem Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Also wir sehen, dass diese sozialen Gesetze, die in Israel immer mit einer Erinnerung verknüpft sind. Denke daran, dass du damals auch in Ägypten in Knechtschaft warst und dass der Herr dich erlöst hat. Und deswegen gebiete ich dir heute, auch diese Dinge umzusetzen in der Gesellschaft. Alle 7 mal 7 Jahre gab es ein Jubeljahr, ein Halljahr. Und da war auch ein Gesetz, das Gott gegeben hat, dass nicht nur das Eigentum, das verkauft wurde, weil man vielleicht arm war oder finanzielle Schwierigkeiten hatte, dass dieses Eigentum wieder zurückkam in die ursprüngliche Familie. Und auch Sklaven wurden zu diesem Halljahr oder diesem Jubeljahr alle 49 Jahre wurden da auch befreit. Und dieser Text, den wir hier sehen, zeigt wieder das Recht der Fremden, der Witwen und der Waisen, die Gott sehr nah am Herzen waren. Und es zeigt, dass in diesen Jubeljahren und in diesen Sabbatjahren musste die Ernte nicht geerntet werden, sondern sie war den Armen zur Verfügung gestellt und sie konnten davon leben, von dieser Ernte alle 7 oder alle 49 Jahre. Ja, das war die Rolle des Goels, des Erlösers in diesen israelischen sozialen Gesetzen. Und wir haben in Jesus selber, der das Licht der Welt ist, wie uns der Text in Lukas sagt, wo Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, hat Jesus selber sein soziales Wirken auf diese Welt gebracht. Wir wissen, dass er Gott gleich war. Und in diesem Text, Philipper 2, 5, Vers 9, sagt uns der Text, dass er Gott gleich war, aber er hat es nicht verpönt, Mensch zu werden und in Demut am Kreuz für uns zu sterben. Das heißt, er hat diese ganze Anbetung der Engel, das sind Myriaden und Myriaden, das ist eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können, diese Anbetung und diese Herrlichkeit verlassen, um auf diese Erde zu kommen, um für uns zu sterben und unserer Erlöser, unserer Goel, unserer Löser zu werden, uns von der Sünde und der Macht des Todes zu befreien. Jesus, wie ein konkretes Wirken, hat in Johannes 8, Vers 12 gesagt, dass er das Licht der Welt ist. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und er hat ganz konkret, als er auf dieser Erde war, sein Wirken definiert. Er war damals wie jeden Sabbat in der Synagoge und er ist damals in Nazareth, in seinem Heimatort gewesen und hat, wie es dort üblich war, hat man die Schriftrolle rausgenommen und hat sie jemand gegeben, damit er daraus liest und einige Worte dazu austeilt. Und als er in Nazareth war, hatte er den Text von Jesaja, den Propheten Jesaja 61 und die Verse 1 bis 3 hat er gelesen. Und ich möchte gemeinsam mit euch lesen, Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Und es ist beeindruckend, wie Jesus sein eigenes Wirken hier beschreibt. Er sagt, der Prophet Jesaja sagt, und in Lukas 4, 16, 21 liest Jesus diesen Text. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, also dieses Jubel, dieses Heiljahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden und um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihr Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider, statt einem betrübten Geiste, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung, in manchen Versionen ist es Wald oder Garten des Herrn zu seinem Ruhm. Es ist ein beeindruckendes Programm, was Jesus auf dieser Erde für uns vollstreckt hat und umgesetzt hat. Wenn wir den Text nochmal durchgehen, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Ich weiß nicht, wer unter euch noch niemals ein zerbrochenes Herz gehabt hat. Ich glaube, Jesus sagt ganz eindeutig, ich bin für alle Menschen gekommen, die jemals ein zerbrochenes Herz gehabt haben. Den Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Man muss wissen, dass damals, wie auch heute, die Gerechtigkeit der Richterseele nicht immer so war und dass viele Leute in den Kerkern geschmort haben, obwohl sie unschuldig waren. Und da spricht Jesus von Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und die frohe Botschaft als solches ist dieses Gnadenjahr. Das Gnadenjahr, das Jesus durch sein Kommen auf diese Erde angefangen hat, wo er das Reich Gottes unter die Menschen gebracht hat. Und was vielleicht verwundernd ist, ist, dass wir auch hier Tag der Rache Gottes haben. Es ist oft etwas Rache in unserem menschlichen Kontext, das negativ besetzt ist. Aber hier in diesem Kontext ist es eher Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Und Jesus hat diesen Text sicherlich nicht umsonst ausgewählt, weil ich glaube, er wollte ganz klar zeigen, dass seine Liebe zu den Menschen auch unmittelbar mit Gerechtigkeit verknüpft ist. Liebe ohne Gerechtigkeit kann nicht bestehen und Ungerechtigkeit kann nicht in Liebe umgesetzt werden. Das heißt, Gottes Charakterzug als Liebe ist auch unmittelbar mit der Gerechtigkeit verbunden. Und daher können wir hier die Rache unseres Gottes als Gerechtigkeit Gottes nachvollziehen. Den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihr Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Dieser letzte Teil ist in verschiedenen Bibelversionen anders genannt. Manche nennen das Terebinte der Gerechtigkeit. Das war damals ein Baum im palästinensischen Gebiet, eher ein Strauch oder Baum. Also ging bis zu 10 Meter doch hoch, die palästinensische Art von der Terebinte. Es gibt auch die atlantische Terebinte, die bis zu 20 Meter gehen kann. Und in diesen Regionen ist es ja ziemlich heiß. Und diese Bäume können Schatten spenden und sind dementsprechend sehr wertvoll. Und Gott sagt hier, dass die, die ihn folgen, die seine Jünger sind, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung, also Terebinten der Gerechtigkeit zum Ruhme des Herrn sein können. Ja, das ist ziemlich lange her, diese ganzen Gesetze. Und wir sagen uns, was bringt uns das heute in unserer Zeit als Jünger Jesu? Wie können wir als Jünger Jesu heute in dieser Welt Licht sein? Und da greife ich wieder zum Ausgangstext, den wir haben. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Ich glaube, wir haben oft diese Gewohnheit, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Weil wir leiten eigentlich nur dieses Licht weiter, was Gott selber ist, was Jesus selber ist. Wir haben ja gesehen in Johannes, wo Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Und wir brauchen eigentlich dieses Licht nur reflektieren. Und es ist beeindruckend, wie er in Vers 16 sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, muss ich irgendwie an diese ganzen Katastrophen denken, die auf dieser Welt passieren. Menschen, die von heute auf morgen alles verlieren, weil es ein Erdbeben gibt, oder auch menschengemachte Katastrophen, weil es Kriege gibt. Von heute auf morgen ist die ganze Existenz verloren. Und diese Leute schreien zu Gott, sei es in einer anderen Religion oder in einem anderen Kontext, und sie schreien zu Gott und durch eure Unterstützung und durch das Wirken Adras und anderer Hilfswerke können wir auch manchmal Teil dieser Antwort zu diesem Gebet sein. Und dass wir auch diesen Menschen helfen, dass sie Gott preisen. Es geht nicht um uns, es geht wirklich hier um Gottes Ehre. Dass sie das Licht sehen, was Gott ihnen zur Verfügung stellt, um zu helfen, wo wir helfen können als Hilfswerke. Und dass wir Teil einer Antwort dieses Gebetes sein können. Und ich glaube, dass jeder, wo Gott uns hinstellt, so ein Licht sein kann. Ja, ich möchte mit euch über einen weiteren Text reden, wo wir auch unsere soziale Verantwortung wahrnehmen können. In Sprüche 31, 8 bis 9. Gott ruft uns auf, für die einzuspringen oder einzuschreiten oder für sie zu sprechen, die keine Stimme haben. Hier sagt uns der Text in Sprüche 31, 8 bis 9, du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Das Licht ist nicht nur sicherlich unsere Hoffnung, die wir haben, weil sonst die ganze Existenz keinen Sinn mehr machen würde, aber es ist auch unmittelbar mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft. Und ich möchte mit diesem Text enden aus Jesaja 58, der auch diese Lichtkomponente wieder mitnimmt in seinem Text, wo wir das Licht sein können. Der Text sagt uns in Jesaja 58, 6 bis 12, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Vielleicht müssen wir das in den Kontext setzen. Gott hatte diese sozialen Gesetze gegeben, Israel, damit die sozial Schwächeren Hilfe bekommen. Aber wie wir Menschen damals und heute sind diese sozialen Gesetze nicht umgesetzt worden. Und die Propheten haben regelmäßig immer wieder erinnert, ihr müsst die Waisen, die Witwen und die Fremden unter euch gerecht behandeln. Und hier ist es oft, dass das Opfer bringen ein Rituell geworden ist, das seinen Sinn verloren hat, weil das Unrecht in der Mitte nicht behoben wurde. Und der Prophet Jesaja sagt hier, das Fasten ist schön, aber was wichtiger ist, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilässt und jegliches Joch zerbrecht. Und weiterhin sagt er, besteht es nicht darin, dass du den Hungrigen dein Brot brichst und arme verfolgt dir dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Und jetzt kommt wieder dieses Licht, was wir auch mehrmals schon gelesen haben. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und der Text geht weiter. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeichen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, erneut, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Gott verspricht Segen in dieser sozialen Gerechtigkeit. Er sagt nicht einfach, gib alles aus, unterstütze alle, sondern er sagt, du wirst rufen und ich werde antworten. Und ich werde an deiner Seite sein. Gott verspricht uns seine Gegenwart, seine Treue an unserer Seite. Und er sagt weiter in Vers 11, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen und du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Ja, soziale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit als solches ist ein schwieriges Thema. Wo fängt die Gerechtigkeit an? Wo hört sie auf? In unserer Gesellschaft ist es nicht immer einfach. Damals wie auch heute. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte beenden, die wir in der Demokratischen Republik Kongo erlebt haben. Und ich sagte eben, dass wir manchmal unser Licht unter den Scheffel stellen. Wie ihr seht, das ist im Zentrum, im Herzen Afrikas, ein großes Land, sehr reiches Land und doch ein sehr armes Land. Es gibt sehr viele Erdbodenschätze und die auch sehr begehrt sind von den Nachbarländern. Aber jetzt einfach, um den Kontext dieser Geschichte zu erzählen. Wir waren fast 4 Jahre in der Demokratischen Republik Kongo mit ANRA tätig. Und wir waren in dieser Katanga-Provinz, die auch für die älteren Shaba-Provinz genannt wurde, wo viele Erdbodenschätze und Minengesellschaften sind. Und das Land ist ein Land, das eigentlich sehr wohlhabend leben könnte. Aber leider, wie ihr wisst, ist der Mensch immer der gleiche, egal wo er wohnt. Und es werden viele Mittel in die privaten Hosentaschen von den Leuten gemittelt, anstatt an die Bevölkerung zu gehen. Und wir als ADRA, wir haben 3 Büros in diesem Land gehabt und wir waren in diesem südöstlichen Teil von der Katanga-Provinz. Und es gab ein Projekt, das niemand umsetzen wollte. Der Gouverneur der Provinz Katanga suchte eine Hilfsorganisation, die ein Projekt zwischen 2 Provinzen machen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr sie hier seht. Zwischen der Katanga-Provinz seht ihr etwas nördlich, nordwestlich die Kasai-Oriental- und Kasai-Occidental-Provinz. Und das Projekt hatte zum Ziel, dass man zwischen Katanga und der Kasai-Oriental-Provinz eine Straße rehabilitieren sollte und eine Brücke über einen Fluss bauen sollte, um wieder die Infrastruktur, die durch 6 Monate Regen immer wieder zerstört wird oder stark zu schaffen hat, wieder herrichtet und damit auch wieder die Wirtschaft zwischen diesen beiden Provinzen anzukurbeln. Als solches ist es kein besonderes Projekt. Ich meine, eine Straße zu rehabilitieren oder eine Brücke zu bauen. Aber wir als Adler in diesem Bereich hatten keine Erfahrung in diesem Bereich. Und der Gouverneur der Provinz suchte eine Organisation, die dieses Projekt umsetzen konnte. Und keiner wollte dieses Projekt umsetzen. Weil diese beiden Provinzen Erzfeinde sind seit dem Anfang der Unabhängigkeit Kongos. Ich weiß nicht, einige kennen vielleicht die Geschichte. Kongo war eine belgische Kolonie und war sehr grausam unterdrückt. Und Kongo hat sich dann die Freiheit ein bisschen ausgerissen und war damals eigentlich noch nicht richtig bereit für die Unabhängigkeit. Aber jedenfalls, es war ein erster Präsident, vielleicht kennt ihr den Namen, Patrice Lumumba, war damals der erste Präsident. Und als diese Unabhängigkeit stattgefunden hat, hat er einen Speech gemacht, der den König aus Belgien nur zähneknirschend dargelassen hat. Und daher wurde entschlossen, dass dieser erste Präsident mit Hilfe der Provinz von Katanga umgebracht werden würde. Einfach um diesen Kontext mal ein bisschen zu setzen. Und der Präsident war aus der Kasai-Provinz und die Person, die geholfen hat, ihn umzubringen, war aus der Katanga-Provinz. Und seit diesem Moment sind diese beiden Provinzen Erzfeinde gewesen. Und daher wollte auch keiner dieses Projekt umsetzen. Der neue Gouverneur der Provinz Katanga kannte die Adventisten durch eine adventistische Klinik. Die hatten dort sehr gute Arbeit gemacht und er war selber dort Patient und er hat sich gesagt, wenn die eine so gute Klinik haben, werden sie sicherlich auch gute Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit machen. Und so wurde ADRA für dieses Projekt ausgewählt. Wir haben den Brief bekommen. Sie haben hohe Ehre vom Gouverneur erhalten, dieses Projekt durchzuführen. Und nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir haben dieses Projekt gelesen, haben uns gesagt, keine Erfahrung in Straßenbau und Brückenbau, keine Kompetenz. Vielleicht sollten wir einfach höflich einen Brief zurückschicken und sagen, wir sind dieser Ehre sehr dankbar, doch haben wir weder Erfahrung noch Kompetenz in diesem Fall. Ich habe einen Anruf bekommen, 2 Tage später, vom Kabinettsdirektor, vom Gouverneur, und er meinte, im Kongo kann man dem Gouverneur nicht Nein sagen. Du solltest vielleicht nochmal bedenken, ob ihr dieses Projekt nicht umsetzen wollt. Wir haben Rat geholt beim Regionalbüro, wir haben Rat geholt bei der Gemeinde und haben dann beschlossen, dieses Projekt durchzuführen. Und ihr könnt hier diese Bilder sehen. Das war eine Brücke, die schon vorgefertigt wurde. Sie wurde mit dem Zug so weit wie möglich in diese Gegend gebracht. Und wir haben dann einen Bauingenieur rekrutiert, der hat die Pläne ausgearbeitet, es wurde ausgeschrieben, eine chinesische Baufirma hat diesen Vertrag gewonnen und hat dann diese Brücke gebaut. Es war keine einfache Sache, aber ich werde mir sagen, okay, eine Brücke bauen und eine Straße zu rehabilitieren ist nichts Besonderes. Was wir aber nicht wussten, ist, dass der Bauingenieur, die wir angestellt hatten, ein entfernter Verwandter von dem ersten Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo war, der damals umgebracht wurde. Und die Person, die dieses Projekt eingereicht hat beim Gouverneur, beim jetzigen Gouverneur, ein Nachkomme war von dem, der den Präsidenten umgebracht hat. Das heißt, dieses Projekt war eine Art Versöhnungsprojekt, weil die zwei Nachkommen von zwei Erzfeinden miteinander arbeiten mussten, um dieses Projekt zu verwirklichen. Und wir wussten davon nichts und haben das erst erfahren, als wir dann die Person als wir das Projekt umgesetzt haben und die Person angeheuert haben. Und so hat Gott ADRA benutzt, um auch Versöhnung zwischen zwei Provinzen zu bringen und da wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, Gott kann uns manchmal, auch wenn wir es nicht wollen, dazu benutzen, sein Licht da zu sein, wo er uns hinstellt. Ich möchte noch mit 2 Zitaten von Schwester White enden. Und zwar die erste, die Gottes Sorge für die Armen ausdrückt. Sie sagt in Patriarchen und Propheten, Seite 517, wie ganz anders wäre doch die gegenwärtige sittliche, geistliche und wirtschaftliche Weltlage, wenn man sich an die Gesetze Gottes, die zum Besten der Armen gedacht waren, gehalten hätte. Dann erlebte man nicht so viel Selbstsucht und Überheblichkeit, wie das heute der Fall ist, sondern jeder nehme entsprechende Rücksicht auf das Wohlergehen der anderen. Es gäbe nicht so viel weit verbreitete Armut, wie man sie in vielen Ländern wahrnimmt. Die von Gott gebotenen Grundsätze hätten die schrecklichen Übelstände verhindert, die in allen Jahrhunderten aus der Unterdrückung der Armen entstanden und umgekehrt den Argwohn und Hass der Armen gegen die Reiche weckten. Einerseits verhinderten diese Gesetze die Anhäufung großen Reichtums und zügelloses Wohlleben, andererseits könnten sie daraus folgende Unwissenheit und Erniedrigung von Zehntausenden verhüten. Denn diese Riesenvermögen setzen schlecht bezahlte Arbeit voraus. Jene Grundsätze aber brächten eine friedliche Lösung der Probleme, die jetzt die Welt mit Umsturz und Blutvergießen bedrohen. Ja, wenn damals Israel, wenn wir heute diese Gesetze umsetzen würden, würde dieses Ungleichgewicht, was jetzt in der Welt existiert, nicht existieren und wir würden liebevoller miteinander umgehen. Und vielleicht noch zum Schluss das letzte Zitat aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Volumen 2, Seite 441, wo Gott uns aufruft, da wo wir sind, da wo Gott uns hinstellt, da wo Gott uns gepflanzt hat, wie diese Terebinten, diese Not, die damals die gleiche war wie heute. Heute brauchen wir gleiche Nöte, haben wir gleiche Nöte, die gleichen Nöte. Die Welt braucht Diener, die wie Christus für die Leiden und Sünder wirken. Es müssen in der Tat viele Menschen erreicht werden. Die Welt ist voller Krankheit, Leiden, Elend und Sünde. Sie ist voll von solchen, die unsere Dienste brauchen. Schwachen, Hilflosen, Unwissenden und Erniedrigten. Mein Gebet für jeden von uns heute, für Adra, aber für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde und auch die, die im Zoom folgen, ist, dass wir dieses Licht sein dürfen, da wo Gott uns hinstellt, sei es in unseren Familien, sei es in unserer Gemeinde, sei es in unserer Arbeit, sei es in unserer Schule, in unserer Nachbarschaft, dass wir dieses Licht auch konkret mit sozialer Gerechtigkeit verbinden und dass wir dieses Licht, durch dieses Licht Hoffnung, Liebe und Gottes Geborgenheit schenken dürfen, ist mein Wunsch für jeden uns heute Morgen. Amen.